Flamme Rouge, der rote Teufelslappen, ist passiert. Und jetzt beginnen die Attacken. Jetzt müssen die Sprinter mithalten. Die letzten Meter, Abdushabarov oder Erik Zabel. Kann er diesen Vorsprung erhalten? Und Erik Zabel gewinnt seine sechste Etappe. Der rote Teufelslappen.
Ja, auch zur letzten Woche der besonderen Tour de France 2020 meldet sich euer Teufelslappen mit den drei Wahnsinnigen. Herbert Pogacar Watterott, der Einzige, der wirklich was vom Radfahren oder Radrennenfahren versteht. Dem Käferexperten Sebastian von Freiberg und meiner Wenigkeit Ralf Scholz. Und selbstverständlich ist auch unser Presenting-Partner Rose Bikes wieder an Bord. Rose bewegt Menschen zum Radfahren seit 1907, also fast so traditionsreich wie die Tour de France selbst. Das beste Rad in Qualität, Ausstattung, Design zum besten Preis. Das ist der unverkennbare Markenanspruch unseres Presenting-Partners. Später noch ein paar Hinweise zu den Social-Media-Aktivitäten rund um den erfolgreichsten, was zumindest die Tourerfolge angeht, deutschen Radfahrer bei der Tour de France. Ja, wir haben uns über eine Menge Dinge bei unserer letzten Ausgabe unterhalten. Es hatte viel mit Tieren zu tun. Marc Hirschi fährt immer noch toll Rad. Aber Sebastian, deine Käfer sind alle vom Baum gefallen. Was war denn da los?
Ja, das große Käfersterben. Aber das Krabbeln geht weiter. Also ich möchte schon nochmal sagen, dass die Käfer, die Escarabajos, immer noch auf 3 und 4 in der Gesamtwertung liegen. Also die Kolumbianer, Uran und Lopez. Aber ich gestehe, dass wir eigentlich jetzt keinen mehr hier, oder ich zumindest hier, keinen mehr loben oder groß als Gewinner vorhersagen sollte. Weil es hat in der Regel immer dazu geführt, dass die dann ziemlich abgekackt haben. Also ich werde mich hüten. Grand Colombier soll jetzt übrigens in Grand Slovenier umgenannt werden, habe ich gehört. Nur mal so viel vorweg.
Ja, also an der Stelle müssen wir natürlich nochmal uns in den Staub werfen und alle Hüte ziehen. Herbert, ja, Pogacar vorhergesagt. Ich habe das Gefühl, dass der ein Hauch frischer ist als Roglic, aber irgendwie haben die ja beide die Karten noch nicht auf den Tisch gelegt, machen im Moment Paarzeitfahren, wenn es wirklich ernst wird. Ja, aber es war ja mehr als eine Ahnung, dass du gesagt hast, der Typ hat schon das Kaliber, um wirklich mitzuhalten, auch am Columbia.
Obwohl man ja gar nicht so viel gehört hat in den letzten Jahren. Erst letztes Jahr ist er ja ins Rampenlicht gerückt, nicht bei der Spanien-Rundfahrt, wo er eben drei Etappen gewonnen hat, dann noch auf den dritten Platz kam, die schwerste Etappe gewonnen hat. Aber ich muss sagen, für mich ist das derjenige, jetzt ist man schlauer, der am ehesten Roglic Paroli bieten kann. Gut, da sind 5 Jahre zwischen, aber ich glaube, der hat glaube ich, die meisten Reserven noch. Und er hat ja selber gesagt, ich gräme mich nicht, wenn ich mal verliere. Ich muss nur selber vor mir bestehen und sagen, ich habe das Beste abgeliefert. Dann erklärt sich die Platzierung von selbst.
Ja, wir haben ja schon über so Nationalitäten, Animositäten oder besser gesagt ja Verwerfungen gesprochen, als Jens Vogt gegen Jan Ulrich gefahren ist. Jetzt haben wir wieder so ein Duell aus einem Land mit Roglic und Pogacar. Wir hatten Anke Thiel gegen Raymond Poulidor. Ja, war ja auch so ein Ding, weil wir bei der letzten Ausgabe auch über Poulidor gesprochen haben. Das ist aber schon sehr lange her. Das war mein Geburtsjahr 1964. Ja, also schon sehr, sehr lange her. Und natürlich gab es die Briten. Ja, Sebastian sitzt heute mit einem Wiggins-Shirt vor dem Fernseher. Ja, die haben sich ja auch die Karten gelegt in den letzten Jahren. Hat man da so ein bisschen den Eindruck, na, die gucken dann auf eine spezielle Etappe und machen doch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen was zusammen, weil so kommt es einem ja bei den Slowenen vor.
Also ich glaube nicht, Roglic hat vor 5 Jahren, als er zum Radsport gekommen ist, ja mal so ein bisschen flapsig gesagt, also in 5 Jahren will ich die Tour gewinnen. Das wäre also in diesem Jahr. Es spricht alles dafür, aber Pogacar ist doch ein junger, unverbrauchter Mann. Das haben wir jetzt schon zweimal gesehen bei den Spurtankünften gegen Roglic, dass der noch was drauf hat. Ich würde es ihm ja gönnen. Roglic ist für mich auch ein ein sehr sympathischer Sportler. Also von mir könnte das so bleiben. Und auf dem ersten und auf dem zweiten Platz. Zwei Slowenen hat es ja noch nie gegeben in der Geschichte. Ohne den Kolumbianern zu nahe treten zu wollen. Nein, die mag ich auch, Sebastian, wirklich. Ob Uran, ob Lopez. Ich finde, das sind sympathische Menschen, die was von ihrem Handwerk verstehen. Und das ist ja nicht erst diesem Jahr so, sondern die Jahre zuvor, solange wo ich dabei war, von Lucho Herrera angefangen.
Der immer noch der große Volksheld bei denen im Übrigen ist. Den vergöttern sie immer noch. Aber zum Thema der Slowenen. Also erstens, finde ich, müssen wir mal festhalten, dass die Slowenen als eine der ganz wenigen in ihrer Flagge einen Berg haben, ja, schon im Wappen. Also ganz klar, dass die auch die Berge sehr schnell hochfahren. Das ist übrigens der Triglav oder so ähnlich. 2864 Meter, der höchste slowenische Berg. Dann haben sie die drei goldenen Sterne in den Wappen. Ich glaube, das nimmt schon jetzt einiges vorweg. Der Toursieger kommt sicher aus Slowenien dieses Jahr. Aber, und das finde ich eigentlich spannend, also Roglic hat ja bisher so ausgeschaut, als würde er sich überhaupt keine Blöße geben und könnte eigentlich alles machen. Aber Pogacar, der hat nun mal jetzt zwar 40 Sekunden Rückstand, aber die hat er sich ja nur auf dieser Windkante eingefangen. Wenn man die Etappe rausnehmen würde, wo er ja nicht durch Schwäche abgefallen ist, wäre der in Führung. Und jetzt kommt, finde ich, das Interessante. Also wir haben ja noch drei wirklich sehr spannende Etappen. Besonders am Mittwoch, glaube ich, steht uns ein großer Fight bevor. Aber dann kommt ja das berühmte Zeitfahren, was ja eigentlich auch ein Bergzeitfahren ist am Samstag und alles entscheidet. Und da finde ich wiederum interessant, dass Pogacar dieses Jahr bei der slowenischen Meisterschaft, das war ja eines der ersten Rennen, was nach dem Lockdown wieder stattgefunden hat, tatsächlich ja Roglic im Zeitfahren geschlagen hat. Also Roglic ist zwar slowenischer Straßenmeister, aber Pogacar ist slowenischer Zeitfahrmeister. Und das wäre natürlich schon geil, wenn am Samstag dann einfach das so spitz auf Knopf steht und oben dann an der Planche de Belfi das vielleicht, sagen wir mal, das zweitknappste Ergebnis nach Fignon gegen Le Monde geben würde. Oder vielleicht das knappste. Wäre doch cool.
Ja, das wäre natürlich logischerweise vollständig cool, wobei man ja ganz klar sagen muss, dass Jumbo-Visma die stärkste Mannschaft stellt und Pogacar immer so im Windschatten mitsegelt. Ja, also der hängt sich da dran. Man muss ja auch erstmal mitfahren, weil Bernal konnte gestern nicht mitfahren. Das hat man ja auch gesehen, trotz an dem Tag einer okay Unterstützung mindestens. Aber das ist natürlich auch Wahnsinn, was Jumbo-Visma da aufbietet. Roglic wird wahnsinnig gut geschützt, wie das natürlich auch für einen exzellenten Kapitän ist. Aber man sieht wieder, es geht nur mit einem Top-Top-Team. Ja, auch Quintana konnte jetzt nicht mit, haben wir gesagt, ist eigentlich ein bisschen alleine in seinem Team, wenn es wirklich an die harten Prüfungen im Gebirge geht. Aber dass sie Pogacar natürlich auch nicht testen, sondern ja über ein konstant hohes Tempo versuchen, eine Abnutzungsschlacht am Berg zu machen, das ist ja das eine. Aber die sind natürlich vom Team her absolut dominierend, konnten sich natürlich auch ein paar Mal ausruhen, weil andere Mannschaften Akzente gesetzt hat zu Bora und den deutschen Ambitionen kommen wir ja gleich nochmal.
Ja, und das ist genau der Unterschied. Die Dampfwalze aus den Niederlanden, so hat ja Roglic selbst seine Mannschaft bezeichnet, wie die gefahren sind. Da genügt es ja für Pogacar, hinten dran zu bleiben. Wie du gesagt hast, muss man erstmal können. Aber ich glaube, der hat trotzdem genügend Körner, um dann irgendwann mal, so wie gestern, an dem vorbeizufahren. Ich bin gespannt. 40 Sekunden hätte er ja Vorsprung, nicht? Um das von Sebastian aufzunehmen, nicht? 1,20 verloren, jetzt 40 zurück. Ja, also das, da bin ich wirklich mal gespannt.
Wenn wir natürlich dann wieder so eine Situation haben wie gestern, dann kommen die beiden da oben als Erster an und als Erstes wird Roglic natürlich gefragt, können wir ihnen vertrauen? Ja, was soll er da sagen? Dann kann ich sagen, nee, ich bin voll bis oben hin, das ist doch klar, ja, wenn ich hier vorne mitfahre. Also die Skepsis fährt natürlich im Radsport, weil einfach zu viel Mist passiert ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten, da permanent mit. Wir haben ja auch schon geschaut, wo kommt eigentlich der Radsport her in Slowenien. Herbert, du hattest ein paar Beispiele von sehr guten Radfahrern, die eben auch aus Slowenien kommen. Also es gibt schon eine Kultur des Radfahrens dort. Klar, wenn man auf die Leute im Hintergrund bei Jumbo Visma schaut, da sind schon so ein paar Sachen, wo ich auch sage, ah Leute, da fühle ich mich nicht so richtig gut bei. Einer der Ärzte war früher bei Rabobank, ja, ein Team, das ja zugegebenermaßen relativ intensiv mit EPO gearbeitet hat, so um die Jahrtausendwende herum. Das sind so Ansätze, wo ich halt auch sage, Freunde, das ist nicht so richtig gut. Ja. Auf der anderen Seite, ich kenne den Leistungsdiagnostiker zufällig im Team schon wohl bis mal, weil der Sven Kramer, Sebastian, du weißt, wovon wir sprechen, ja, den überragenden Eisschnellläufer der letzten 15 Jahre trainiert hat. Ein ganz smarter Sportwissenschaftler, der sich komplett umschaut in der Welt der Forschung, was Trainingssteuerung etc. angeht. Also da schwanken meine Beobachtungen so ein bisschen hin und her. Ein Zauberwort, was die halt ganz stark in den Ausdauersportarten da implementiert haben, ist Polarized Training, also Grundlagen relativ langsam fahren und die Ausbildungseinheiten sehr hart und sehr schnell fahren. Das ist dasselbe Prinzip beim Radfahren wie beim Eisschnelllauf auch. Eisschnelllaufer fahren auch sehr viel Rad. Sven Kramer fährt mit den Profis von Jumbo Visma auch im Rad durch die Gegend. Also da sind die Zusammenhänge sehr eng. Aber diese Rechtfertigungsschuld, die ja praktisch jeder eingeht, der bei der Tour de France dreimal hintereinander am Berg oben ankommt, ist etwas, womit die umgehen müssen können. Und Roglic hat sich dahingestellt und gesagt, Freunde, ihr könnt mir vertrauen. Aber Pogacar hat auch gesagt, hey Leute, ich bin überhaupt nicht kontrolliert worden den ganzen Sommer über, weil ja die internationale Anti-Doping-Agentur die Kontrollen so runtergefahren hat. Ja, ist immer wieder so ein ja, Lieben und auf der anderen Seite ein bisschen skeptisch sein, was ist möglich im Radsport, was ist nicht möglich. Also ich weiß es nicht, aber es ist halt schwer zu beurteilen.
Also klar, du bist natürlich da auch mehr Journalist. Ich bin mehr Fan. Ich gehe eher davon aus, dass wir jetzt grundsätzlich mal die Unschuldsvermutung annehmen müssen. Wir haben schon lange keine positiven Fälle gemacht. Es gibt viele Teams, die sich Dingen verschrieben haben oder Regeln verschrieben haben, die eigentlich über das hinausgehen, was der normale weltweite Anti-Doping-Kampf macht. Gibt ja da so eine Bewegung, wo übrigens auch interessanterweise Education First ja ein Vorreiter ist. Und die haben ja zahlreiche Kolumbianer, weil die Kolumbianer stehen ja auch immer so ein bisschen unter Generalverdacht, da haben wir sie übrigens wieder. Und ich finde es eigentlich nicht schön, dass man immer als erstes, wenn einer eine tolle Leistung bringt, den unter Verdacht stellt. Das macht man ja bei anderen Sportarten auch nicht. Ich meine, klar, die Geschichte im Radsport, es gab das systematische Doping, aber ich glaube, wir haben das überwunden. Und bei Roglic ist es ja auch nicht so, dass der jetzt plötzlich den Berg schnell hochfährt. Das ist ja eine große Entwicklung, die der genommen hat, nach und nach. Das konnte man ja verfolgen. Das ist ja jetzt nicht auf einmal. Und insofern, also ich würde die Leute jetzt lieber erstmal feiern für ihre Leistungen, als da schon wieder das alles in so einen Schatten zu stellen. Aber total klar, ihr seid die richtigen Journalisten. Ich bin Fan. Ich kann mir das leisten.
Nee, es war ja auch durchaus so, dass das jetzt nicht von mir der Ansatz kommt, sondern der hat sich da gestern in der Pressekonferenz diesen Fragen ausgesetzt gesehen, Roglic, und musste sich da entsprechend positionieren. Und es ist ja auch die Ruhetage, so wie es ja heute am Montag in der letzten Woche der Tour de France einer ist, sind ja diese klassischen Tage, wo die Hintergrundgeschichten gemacht werden, wo die speziellen Interviews halt auch mit den Top-Leuten geführt werden oder mit denen, die nicht mithalten konnten etc. Ja, weil auch die Franzosen werden, ja, da kommen wir sicher gleich nochmal zu, heute intensiv befragt, ja, warum können wir mitfahren, warum können wir nicht mitfahren. Ja, Bardet war zum Beispiel einer, der diese Fährte gelegt hat, ja, der gesagt hat, Freunde, ich fahre hier den Berg in Wattzahlen hoch, die ich noch nie realisieren konnte und ich kann den beiden Slowenen nicht folgen. Also dann zündeln die halt selber untereinander, ja, da spielen halt solche Dinge dann auch eine Rolle.
Also ich bin auch natürlich Fan und bin an der Seite von Sebastian, wenn man anfängt, hinter jeder Sache, die passiert, etwas Negatives zu sehen, dann muss man erst gar nicht anfangen. Dann, vor allen Dingen, man kann es ja im Moment gar nicht beweisen. Wenn ich natürlich die Zeitung in Köln wieder aufschlage heute, da ist diese Zwischentöne auch schon wieder niedergeschrieben, dass ja da auch Radfahrer dabei sein sollen, die von Markus Schmidt, wie er heißt, betreuen.
Der Erfurter Mediziner, der diese Woche ist die Verhandlung in München vor dem Landgericht, glaube ich. Ja.
Also da muss ich sagen, erstmal Unschuldsvermutung und was die Jungs machen, schütteln die nicht so aus dem Ärmel, sondern das ist schon länger angelegt, um hier zu sehen, was die drauf haben. Also und wir würden es ja ausbringen. Ne?
Ja, dann schauen wir nochmal auf diese Mannschaft, die du eben, Sebastian, schon genannt hast, nämlich Education First, die sich da ja noch einen besonderen Ethos und eine besondere Verpflichtung für sauberen Radsport gegeben haben. Weil mit Rigoberto Urán, das ist ja so zumindest in der größeren Öffentlichkeit eigentlich der unbekannteste Spitzenfahrer der letzten Jahre, wenn man so will. Ja, der war vor 2 Jahren, 18, ne, war er Zweiter hinter Vroom. Ja, hat doch keiner mitgekriegt, dass er Zweiter war. Ja, letztes Jahr musste er ja aufgeben, weil er gestürzt ist und so verletzt war, dass er nicht zu Ende fahren konnte. Und ich habe heute ein sehr schönes Zitat von seinem Teammanager gelesen, der sagte, der hat keinen Herzfrequenzmesser, der hat kein Wattmesser, der hat nur eine innere Uhr und ein paar Bananen dabei, ja, und hat ein Gespür für Radfahren. Das klingt sehr oldschool in einer Mannschaft, die ja eigentlich extrem modern aufgestellt ist, aber irgendwie sympathisch, ja.
Ja, super. Also der ist ja eh eine schillernde Persönlichkeit. Wie du sagst, der läuft ein bisschen unterm Radar, weil er halt jetzt keine Grand Tour bisher gewonnen hat. Aber der hat 7 Top-10-Ergebnisse bei allen 3 Grand Tours im Übrigen. Ist 2-mal Zweiter beim Giro geworden und 1-mal Zweiter bei der Tour. Und ich finde das eigentlich super und erstaunlich, wie er da jetzt noch vorne dabei bleibt. Und der hat ja, der ist ja nur bei uns so ein bisschen unterm Radar, weil eigentlich ist er, wenn ich das richtig von meinen kolumbianischen Freunden weiß, eigentlich der beliebteste Fahrer in Kolumbien. Der organisiert ja da immer den berühmten Giro de Rigo. Das ist sowas Ähnliches wie eine RTF, wo man sich einkaufen kann. Dann kriegt man ein komplettes Outfit und dann fährt. Letztes Jahr sind da tatsächlich auch Bernal im gelben Trikot mitgefahren, Henao, Higuita, also die ganzen kolumbianischen Stars sozusagen zum Anfassen. Und der fährt da dann fröhlich durchs Feld der Rigo und begrüßt jeden. Und das muss super sein. Also das wäre, wenn Corona irgendwann mal zu Ende ist, nochmal mein Wunsch und Ziel, beim Giro de Rigo mitzufahren.
Überhaupt mal wieder in den RTF zu fahren, ja, wäre schon was.
Stimmt, das aber so eine Staubwolke reicht auch schon.
Staubwolke, heißen die Sturmvogel? Sturmvogel Quadrat heißen die doch, glaube ich. Ne?
Ja, mein Verein heißt Staubwolke Riff.
Ah, siehst du, so war es, richtig. Ja. Genau. Sturmvogel, Staubwolke, ja, Hauptsache auf dem Rand bleiben.
Genau, und im Übrigen dazu, lieber Herbert, von deinem Verein RTF, Staubwolke Riffrad, findet am 26.09. statt. Die machen das jetzt wieder, sozusagen eine RTF quasi trotz oder mit halt unter den Corona-Bedingungen. Also dein Verein.
Ja. Ist das? Ja, ja, war immer geplant für den 1. Mai, aber da musste es ja ausfahren. Aha, prima. Neues Datum.
Ja, bin gespannt. Aber gut, draußen Radfahren geht ja erstens jetzt noch sensationell bei dem Wetter und zweitens ist es ja auch eine der Betätigungen gewesen, die im Prinzip immer möglich waren. Das war ja in vielen Radsportländern sehr unterschiedlich. Spanien hatte ja komplett Lockdown, auch Frankreich. Seht ihr da einen Zusammenhang, dass natürlich auch Radfahrer aus bestimmten Ländern wirklich noch Rückstände haben, weil wenn wir nochmal auf den Freitag zurückschauen, das war ja auch Untergang der französischen Hoffnung, wenn man so will. Ne?
Ja, ob das damit zusammenhängt, weiß ich jetzt nicht, aber Tatsache ist eben, dass Bardet vor allen Dingen nach dem Sturz natürlich, habe ich auch noch nie gesehen, dass einer nach dem Sturz auf der Erde liegt, will dann aufstehen und klappt zusammen. Habe ich in 40 Jahren Tour de France oder Radsport beobachten noch nie gesehen. Und dann Guillaume Martin natürlich auch mit der Schwäche Phase, so dass also da schon an einem Freitag, es war zwar nicht Freitag der 13., aber die 13. Etappe, dass das vorzeitige Aus, was die Ambitionen auf 1 bis 10 angeht, gekommen ist. Nicht? Ja. Das ist schon zu bitter.
Dabei, und wir haben bei Bardet kam ja dann hinterher raus, dass der eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Ja. Und das konnten sie ja in dem Moment gar nicht diagnostizieren. Deshalb haben sie ihn ja rausgenommen. Aber ich finde, Bardet ist wirklich nochmal einen Gedanken wert. Vor allem in Zusammenhang mit dem Team, zu dem er ja wechselt für nächste Saison. Weil wir, da sind wir ja auch schon bei der Etappe von Samstag. Der wechselt ja zu Sunweb. Und das finde ich eigentlich einen sehr merkwürdigen Move, weil Sunweb ja eigentlich jetzt genau mit diesem Konzept, was sie eigentlich sich auf die Fahnen geschrieben haben, nämlich junge Fahrer zu entwickeln und auf den Nachwuchs zu setzen, ja super erfolgreich ist. Ne? Ich meine, die haben mit Hirschi und mit Krog Andersen haben die beiden Etappen gewonnen. Hirschi war auch ein paar Mal nach vorn dabei. Kees Bol, der junge Sprinter, ein paar Mal dabei. Also eigentlich ein super Konzept, super erfolgreich. Ich glaube, die haben sich auch davon freigestrampelt, dass sie nicht mehr alles auf Dumoulin ausrichten müssen. Und jetzt holen sie sich doch wieder einen, also ich sage jetzt mal mit allem Respekt, abgehalfterten Gesamtklassementfahrer. Also natürlich ein bisschen augenzwinkert. Das ist ein super Fahrer, aber der ist 30 Jahre alt, auf den sie dann eigentlich auch wieder alles ausrichten. Und so hatten sie jetzt eigentlich die jungen Wilden, die auf Klassiker oder auf Etappen gehen können. Und das verstehe ich nicht, warum die den jetzt verpflichtet haben. Übrigens eine deutsche Mannschaft, weil es immer heißt, zu wenig deutsche Erfolge. Wir haben schon 2 deutsche Etappensiege.
Ja, wobei ich bin mir nicht sicher, mit welcher Maßgabe er dann tatsächlich dahin wechselt, weil denkbar ist ja auch, dass er praktisch die jungen Granaten, die sie ja offensichtlich da jetzt auch verpflichtet haben, weiterentwickelt. Ne? Also dass er einfach in eine andere Rolle geht, in eine andere Funktion geht und man ja durchaus mit ihm und Hirschi dann vielleicht in Richtung Bergetappen sich gegenseitig unterstützen kann mit unterschiedlicher Zielsetzung. Ne? Weil ob Hirschi jetzt schon in den nächsten Jahren, so wie Pogacar dann, in der Lage ist, auch im Gesamtklassement mitzufahren, ist ja eine andere Frage. Ja, im Moment haben wir ja sicher ein paar sehr, sehr starke Etappen gefahren, aber dann ja auch immer wieder Ruhetage, also auf dem Rad für sich eingelegt, wo er dann einfach ja nicht mitgegangen ist. Ja, also vielleicht ist das eine Unterstützung, aber natürlich ein auf jeden Fall interessanter Move. Da muss man mal abwarten, wie sich das gestaltet. Bei interessanten Moves haben wir natürlich auch ein paar unglückliche Etappen, sage ich mal, oder wirklich ja fast, also sagen wir mal, halb tragische Etappen von Boa Hansgrohe gesehen. Ja, die mussten erstmal ihre Gesamtstruktur ja über den Haufen werfen, als klar war, dass Buchmann eben leider nicht mitfahren kann, was Gesamtwertung angeht. Peter Sagan durch die eine Disqualifikation wahnsinnig viele Punkte eingebüßt hat und jetzt verzweifeln sie ja mit ihrer jeweiligen Tagestaktik, ja, sind am Freitag verzweifelt und waren so nah dran, aber es kommt noch nichts bei rum, ja, fahren sich so leer, verschwenden unglaublich Energie den ganzen Tag über und andere ernten dann die Lorbeeren.
Gut, am Freitag hätte man natürlich auch sagen können, hätte Kemna da noch vielleicht bis um die letzte Kurve herum gewartet, aber wenn dann Martinez als erster angetreten wäre, da hast du natürlich auch Probleme, das Hinterrad zu halten, nicht? Aber die Steigung, die eigentliche war, und da ist es ja immer wichtig, dass der sportliche Leiter und all die da drumherum sind, die Strecke auch wirklich sezieren bis zum Ziel. Da hätte man vielleicht tatsächlich noch diese 50 Meter oder 80 Meter warten können, bis der Knick auf die gerade Stelle kam. Denn dass der schnell spurten kann, wussten wir ja auch, nicht? Gut, Schachmann hat da tolle Arbeit geleistet, immer unter dem Blickwinkel mit angeknackstem Schlüsselbein Dritter zu werden. Aber es war am Ende, war nichts. Für den zweiten und dritten Platz kannst du dir nichts kaufen. Und da hat man gesagt, gut, jetzt machen wir das am Samstag nochmal, das Ganze nochmal. Auch da war man sich von vornherein oder konnte man sich nicht sicher sein, dass das von Erfolg gekrönt ist. Denn solange die Sprintpunkte am Anfang der Etappe sind, ist Bennett dabei und hinten dran sind dann die Klassementfahrer zusammen. Und das eben auch bei Sagan, nicht? Und da ist er dann auch wieder zu schwach.
Ja. Wir haben schon geguckt, bevor wir angefangen haben, hier mit dem Mikrofon zu reden. Sebastian, was ist los mit Peter? Ja, du hast den direkten Fanclub-Kontakt. Ja, wir haben gar keine Punkte mehr gesehen, wo er wirklich substanziell Punkte einsammeln könnte. Ja, ob die Etappe am Sonntag stattfindet, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber ich sehe halt auch nicht, dass der einen großen Sprint auf den Champs-Élysées gewinnen kann am kommenden Sonntag.
Ja, wir haben schon noch ein paar Sprintwertungen. Also ich schreibe ihn noch nicht ganz ab, ehrlich gesagt. Natürlich wird das super schwer mit dem Rückstand. Das am Samstag, finde ich, haben sie super gemacht, da Vollgas zu geben, um den Bennett rauszuhängen. Der ist halt leider zu stark, der Bennett einfach. Der gibt sich da auch keine Blöße. Aber ich meine, der hat jetzt nochmal, Sagan hat jetzt nochmal irgendwie knapp 20 Punkte gut gemacht. Also
45
Rückstand. Natürlich gibt es jetzt nicht mehr so viele Sprintwertungen. Es geht eher bergig. Aber ich glaube, das wird nochmal spannend. Und das ist doch schön. Ich meine, es ist überhaupt schön, dass wir jetzt so viele spannende Geschichten haben. Weißt du, früher hatten wir Ineos. Die sind wie Bayern München im Fußball. Haben die einfach immer gewonnen. Du hast dich halt nur gefragt, okay, wer soll da jetzt gewinnen? Und jetzt sind halt einfach... Und Sagan hat immer das Grüne geholt. Und jetzt haben wir halt in beiden Bereichen haben wir einfach... Super Spannung und das ist, finde ich, super. Auch um das Bergtrikot ist es noch spannend. Das wird wahrscheinlich ja doch auch eher einer von den beiden Slowenen holen. Ja, und ist doch super.
Jetzt will ich doch da an der Stelle doch gerade, wenn ich das darf, das mal einflechten. Wir reden immer so viel von grünem Trikot und weißem und Bergtrikot. Viele Leute wissen gar nicht, woher das kommt. 1953. Da wurde die Tour de France 50 Jahre alt. Da wurde das grüne Trikot erfunden. Und zwar war das damals eine Baumschule, die dieses Trikot gesponsert hat. Daher grün. Fritz Scheer, ein Schweizer, zum ersten Mal in grün. 1975 das Bergtrikot, zum ersten Mal Lucien van Impe. Warum weiß mit roten Punkten? Es gibt noch immer eine ganz berühmte Schokoladenfabrik in Blois an der Loire, die ihre Schokolade unter anderem in weißem Papier mit roten Punkten einpackt. Der Sponsor hat zwar gewechselt, jetzt ist das Leclerc, das ist eine Einzelhandelskette über Frankreich hinweg, die ja auch diese vielen Shirts und Mützen und T-Shirts verteilen am Rande der Strecke. Weiß wurde auch 75 erfunden. Gut, weiß ist weiß, da.
Der unschuldige Neuling, ne?
Also, sozusagen. Und Maillot Jaune wissen wir ja, 19. Juli 1919 in Grenoble kam der gelbe Stoff aus Paris und Desgranges hat damals gesagt, jetzt bekommt der Erste das gelbe Trikot. Das war ja damals zu dem Zeitpunkt Eugène Christophe.
Super, ja, Herbert, das finde ich super. Und ich habe noch eine Nachfrage, wenn ich darf, oder zwei.
Ja, ich auch.
Ja. Leg du los, ich heb's mir auf.
Ja, weil es gibt so viele, die mich jetzt halt auch ansprechen und sagen, ja, gelbes Trikot und so, es nervt mich total. Das sind so viele Gelbe, ja, weil Jumbo ja auch in Gelb fährt, logischerweise. Und es ist schon sehr nah dran an dem Gelb und im Fernsehbild nicht so deutlich zu unterscheiden. Das war früher anders, oder? Da war Gelb verboten, oder?
Ja, genau das. Und da erinnere ich mich dran, das habe ich immer mal fragen wollen, was die bewegt, Jumbo-Visma mit doch überwiegend gelbem Trikot, mit schwarzen Applikationen fahren zu lassen. Ich kann mich erinnern, als der berühmte Onze-Rennstall gefahren ist, mussten die extra vor der Tour de France oder für die Tour de France ein rosa Trikot tragen. Also gelb war verboten. Das wundert mich, dass sie davon abgewichen sind, weil das Maillot Jaune sollte über die ganze Zeit bis zu diesem Jahr immer geschützt sein. Und diesmal weichen sie davon ab. Die Begründung würde ich auch mal gerne wissen.
Ja, aber auch Mitchelton Scott, ja, wenn die neben Jumbo fahren, dann kannst du nicht mehr erkennen, im Fernsehbild so aus einem Tal, wo ist das gelbe Trikot? Ja, da sind 20 gelbe Fahrer dann.
Gut, bei dir liegt es wahrscheinlich auch an der Vorliebe für Schalke, dass du das Gelb-Schwarz nicht sehen kannst, aber
Das ist halt schon kotzreizvoller. Also wirklich leicht.
Dazu, nee, meine Frage zielte noch auf was anderes. Also, wenn ich das richtig verstehe, also anders angefangen, der Fahrer in dem jeweiligen Wertungstrikot geht ja aufs Podium und trägt dann an dem Tag zur Siegerehrung ein Trikot mit seinem Sponsor und am nächsten Tag auch mit seinem Sponsor. Jetzt erste Frage, ich nehme mal an, es gibt nicht vorher jedes Trikot in jeder Größe mit jedem Sponsor. Wie machen die das erstens, dass die dann praktisch die passenden Trikots haben? Und zweite Frage dazu, früher haben die sowas ja nicht gehabt, irgendwie neu zu bedrucken und so weiter. Gab es da tatsächlich ganz am Anfang nur ein Trikot, was dann gewechselt hat und musste der am nächsten Tag das Verschwitzte, wenn das gewechselt hat, von dem Vortag anziehen? Wurde das gewaschen oder gab es mehrere? Wie war das früher?
Also es wurde auf jeden Fall gewaschen. Man musste kein unsauberes Trikot am nächsten Tag anziehen. Aber die Tour de France-Organisation hat bei allen Trikots, die verliehen werden, haben sie verschiedene Größen zur Auswahl zu dem jeweiligen Rennfahrer. Ob das jetzt Vladimiro Panizza, der kleine Italiener war, oder ob es Max Walscheid wäre, nicht mit 1,90 Meter oder so. Also diese Vorsorge haben sie getroffen, dass jedwede Größe im Bereich zwischen 1,60 und 1,90 Rennfahrergröße vorhanden ist.
Und wird das dann neu aufgedruckt, die Werbung jeden Tag? Also wenn das jetzt mal wechselt?
Ja, da ist hinter der Tribüne ist ein Raum, da steht einer mit einem heißen Bügeleisen und dann werden die Sponsorblätter angefeuchtet und dann werden die Dinger da drauf gebügelt.
Und das war in Baumwoll-Trikot-Zeiten auch so? Also zu Merckx-Zeiten oder so? Gut, da haben sie immer nur das Trikot von Merckx da gehabt.
Nein, so modern waren die damals noch nicht, das ist richtig. Die haben das dann aufgeklebt mit Klebstoff und so Zeugs.
Aber ganz früher gab es wirklich nur ein Trikot dann, oder wie? Also was dann den Besitzer gewechselt hat, so ganz zu den Wollzeiten, sage ich jetzt mal.
Was heißt den Besitzer gewechselt?
Ja, den nächsten Träger des gelben Trikots.
Ja, nein, das durfte jeder ja behalten. Nicht? Ja. Das war schon klar. Ich habe, da wir bei dem Thema sind, im letzten Jahr begann ja die Tour de France in Brüssel. Deshalb in Brüssel, weil es 50 Jahre her war, dass Merckx gewonnen hatte. Und damals hat Eddy Merckx mir persönlich ein Maillot jaune, ein gelbes Trikot geschenkt. Das habe ich heute noch. Damit bin ich ja auch in Düsseldorf gewesen beim Start. Da ist, vorne sind diese drei Taschen, hinten auch, der Erfinder der Tour, Henri Desgrange, noch groß draufgedruckt, so dass man immer sehen
kann. Als Konterfei, ne?
Als Konterfei. Mhm. Heute haben sie den wieder unten an den Rand verschwinden lassen, finde ich wirklich sehr, sehr schade. Und, und im letzten Jahr sind die Jungs vom Saarländischen Rundfunk gekommen, also von der ARD, und haben gesagt, Junge, du musst mit dem Trikot nach Brüssel kommen. Wer hat das schon? 50 Jahre alt in der Geburtsstadt von Eddy Merckx. Ich bin nur am Überlegen, was ich daraus machen kann, ob man für einen guten Zweck, aber es müsste da versteigert werden, wo man wirklich den höchsten Effekt bekäme.
Ne? Ja, aber dann lassen wir uns das einfallen. Das ist eine Herausforderung. Ja. Aber warum hat er dir damals das Trikot gegeben? Woher kannte er euch?
Ja, ich war ja damals schon seit 1963 dabei und er selber hat mir das jetzt nicht übergeben, sondern sein langjähriger Masseur Guillaume Michiels, mit dem hatte ich ein gutes Verhältnis und den habe ich dann immer mal gefragt. Den kannte ich ja auch von den ganzen 6 Tagen, wo ich Sprecher war. Mhm. Und dann ist er irgendwann gekommen und hat gesagt, Junge, wann die Eddie für dich? Und deshalb habe ich das. Das ist ein kleines Mottenloch. Das ist inzwischen drin. Aber immerhin, 50 Jahre.
Aber ist ja sowas wie eine Urkunde dafür, dass es echt ist. Ja, mal so ein kleines ein Mottenloch in 50 Jahren, veredelt es ja irgendwie ein bisschen.
Ich fange jetzt schon an zu sparen, wenn die Versteigerung stattfindet.
Aber da lassen wir uns noch was einfallen. Da kommen wir bestimmt zu einer schönen Aktion, logischerweise. Ja. Ja, was haben wir noch für Kandidaten, die vom Baum gefallen sind? Natürlich Bernal. Ja, wir hatten beim letzten Mal ja schon versucht, dieses Zeichen zu deuten, was er gemacht hat. Ja, das so ein bisschen aussah wie, ich lege mir jetzt gleich die Pistole unter das Kinn. Ja, er hat wieder relativ viel Gesichtsmimik verbreitet. Überraschend eigentlich, weil das hat man die letzten Jahre nie so gesehen von ihm, aber der war ja nicht nur angeschossen, sondern er war ja all out. Ja, gestern konnte er einfach nicht mehr folgen.
Ja, den haben wir jetzt leider verloren. Aber wie gesagt, es ist spannend, es bleibt spannend. Also bei ihm fragt sich jetzt im Moment, glaube ich, auch keiner nach dem Doping, der arme Kerl. Aber ja, der ist, glaube ich, jetzt raus. Aber weil du sagst, wen müssen wir noch besprechen? Ich glaube, wir müssen einen noch ansprechen, den wir nicht verloren haben, sondern der eigentlich noch ziemlich überraschend da mit vorn dabei ist. Das ist für mich Richie Port. Weil in den letzten Jahren hat man immer über Richie Port gesagt, so jetzt müsste der Knoten mal platzen, der muss jetzt mal ganz vorne bei einer Grand Tour dabei sein. Der hat dann oft Unfälle gehabt, ist oft nicht angekommen. Und jetzt hat er ja ganz vor kurzem bekannt gegeben, dass er das Team wieder wechseln wird. Also gerüchteweise soll er zu Ineos gehen, wo er ja früher schon bei Sky als großer Helfer, als treuer Helfer war. Und jetzt hat er ja gesagt, okay, ich gehe in ein anderes Team und gehe wieder zurück sozusagen, mach Edeldomestik und kann dann befreit auffahren, so wie früher. Und ich glaube, anscheinend hat ihm das so gut getan, weil der ist ja für mich so gut wie noch nie bei einer Grand Tour. Das ist, finde ich, auch nochmal eine Erwähnung wert.
Ja, und der war auch in dem Windkanten-Ding mit drin. Also auch der hat da über eine Minute verloren, hat danach eine Krisensitzung mit seinem Team gegeben, weil die nicht wirklich aufgepasst hatten und er da richtig angepisst war. Also im Prinzip hat der auch noch, sagen wir mal, gedacht, eine Minute weniger Rückstand. Überhaupt, wenn wir ja jetzt mal die beiden Slowenen rausnehmen, dahinter ist es ja schon sehr, sehr spannend noch. Ne? Es sind so gut 2 Minuten bis Platz 7. Das ist ja jetzt nicht viel vor der letzten Woche einer Tour de France mit ja noch wirklich herausfordernden Etappen. Nur weil wir ein paar große Namen verloren haben, ja, heißt es nicht, dass dahinter es noch wahnsinnig spannend ist und noch eine Menge Optionen sind. Der Mikkel Landa haben wir fast noch gar nicht drüber gesprochen, der total unauffällig fährt, aber relativ kleine Rückstände hat und sicher auch bei irgendeiner Schwäche ein Nutznießer sein kann und mindestens einen Podiumsplatz noch erreichen kann.
Also Uran als Dritter hat 1,34 und Landa als Siebter 2,16. Das sind immerhin nur 26, 42 Sekunden.
Nix, ne?
Nix, das ist genauso viel Abstand wie zwischen Pogacar und Roglic.
Und wir gehen in die dritte Woche. Das darf man nicht vergessen. Ich finde, so eine dritte Grand Tour Woche, die auch dieses Jahr wirklich sehr schwer ist, da kann so viel Unvorhergesehenes passieren. Warum soll nicht einer mal einen schlechten Tag haben, den berückten Hungerast oder was? Natürlich sagen wir jetzt, okay, die Slowenen machen das unter sich aus. Aber was ihr gerade gesagt habt mit den Abständen plus Bergzeitfahren, also das ist noch nicht gegessen. Das wird noch super spannend.
Bevor wir einen Blick noch auf die deutschen Fahrer werfen, weil da gibt es ja sehr unterschiedliche Perspektiven noch in den nächsten Tagen und in den nächsten Prüfungen, nochmal ein Hinweis, bei Facebook, YouTube und bei Instagram gibt es von Rose Bikes, unserem Presenting-Sponsor, eine neue Episode rund um Marcel Kittel, 14-mal Etappensieger bei der Tour de France, aber vor allen Dingen, wie er nach dem Ende seiner Profikarriere die Leidenschaft zum Radfahren zurückgefunden hat. Da spielt auch das neue Gravelbike von Rose, das wir schon mehrfach vorgestellt haben. Und auch in einer der Cycle-Stories verewigt sich das Backboard AL eine große Rolle. Ja, wenn wir bei den Deutschen nochmal sind und vor allem bei den deutschen Sprintern nochmal sind, für mich ja ein kleiner Held dieser Tour kommt fast nicht vor, André Greipel. Ja? Schon ein etwas, sagen wir mal, erfahrenerer Fahrer, um nicht zu sagen älterer Fahrer in der Gemeinde der Wahnsinnigen, muss am Anfang direkt Antibiotika nehmen, weil sich die Sturzverletzung von den ersten Tagen entzündet hat. Ja, ist genäht worden, war ja nach der Verletzung, die er sich vor 1,5 Jahren zugezogen hat, auch sehr, sehr lange raus aus dem Geschehen. quält sich da über die Berge drüber, hat einmal ganz kurz rausgeguckt, da war er, glaube ich, unter den Top 8, ne? Letzte Woche war das, habe jetzt nicht mehr genau auf dem Schirm, wo es war, ich glaube, es war die Etappe, wo Sagan dann zurückgesetzt worden ist. Aber das ist für mich ja schon eine faszinierende Geschichte, ja, dass André Greipel noch da ist. Durchaus jemand, der weiß, wie das Spiel auf dem Champs-Élysées funktioniert. Ja, also der hat ja da schon mal gewonnen und der weiß natürlich schon, wie es aussehen kann. Der muss jetzt über die Berge noch drüber. Klar, so ein paar Prüfungen hat er schon noch. Ja, aber der hat ja eine Zimmergemeinschaft mit Nils Polit, ja, die auch sehr schöne Social-Media-Geschichten machen. Aber der imponiert mir, ja, wie der sich da durch diese Tour durchquält.
Ja, der weiß auf jeden Fall, wie es zugeht auf den Champs-Élysées. 7,25 Meter ist diese eine Bahn breit und es geht leicht berghoch. Es ist Kopfsteinpflaster, was allerdings zwischen den Steinen betoniert ist. Aber da muss man schon auch eine ganz gewisse Fähigkeit haben, weil eben durch die Breite der Zielgeraden man gar nicht mit einem Blick links und rechts bis an den Rand gucken kann. Also da muss man schon noch mehr Fingerspitzengefühl entwickeln, wo hänge ich mich dran, um am Ende vorne zu sein.
Ja, so lange ist ja auch, viele denken ja, das war schon immer auf dem Champs-Élysées, so lange ist das ja noch gar nicht her, dass auf dem Champs-Élysées die letzte Etappe stattfindet. Ne? Jetzt wird da diskutiert, findet die überhaupt statt, die letzte Etappe in Paris, weil da das Corona-Geschehen am intensivsten ist. Seit wann gibt es die letzte Etappe auf dem Champs-Élysées?
Also die Tour ist ja an verschiedenen Orten angekommen, im Prinzenparkstadion und oder auf La Chapelle, das ist diese berühmte Zementpiste vor den Toren von Paris. Und 1975 hat man von Seiten der Tour de France-Organisation mit Giscard d'Estaing gesprochen, dem damaligen Staatspräsidenten, und hat gesagt, die Tour, die beginnt immer in der Nähe damals von Paris, aber im Herzen von Paris müsste sie doch enden. Und dann hat Giscard d'Estaing alle Hebel in Bewegung gesetzt, die noch nötig waren. Und 1975 ist dann also die erste Etappe, zum ersten Mal die Etappe auf den Champs-Élysées zu Ende gegangen mit einem Sieg von Walter Grootevoort, unserem alten Bekannten vor Telekom-Zeiten, vor Rick van Linden und Gerben Karstens. Also das war schon eine tolle Sache damals. Ja, und zweimal im Jahr wird ja die Champs-Élysées gesperrt. Also Ankunft Tour de France und heute am französischen Nationalfeiertag, ist ja 14. Juli, Preisfrage an euch Fußballfans. In einem Jahr wurde sie dreimal gesperrt.
1998 beim Gewinn der Weltmeisterschaft der Franzosen, da bin ich sogar auf den Champs-Élysées gewesen am Abend, weil ich dort als Interviewer unterwegs war.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja,
Entschuldigung.
Da habe ich übrigens zum Nationalfeiertag, 14. Juli, habe ich auch was rausgekramt. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob Herbert das weiß. Wenn nicht, ist kein Problem, Herbert, du weißt alles. Aber am 14. Juli 1910 war Ruhetag bei der Tour de France.
Du kannst jetzt ja viel behaupten.
Ja, ich habe es gelesen. Und es gibt einen gewissen Adolphe Hélier. Und da komme ich jetzt darauf, weil wir heute auch Ruhetag haben. Adolphe Hélier, klingelt es bei dir, Herbert?
Ja, es klingelt schon. Ich kann auch gerne läuten.
Ja, bitte.
Ja. In der langen Geschichte der Tour de France, 117 Jahre seit 1903, hat es 4 Tote gegeben. Natürlich kann man sagen, 4 Tote zu viel. Einmal war das Francis Cepeda, ein Spanier, der bei Bordeaux-Azon in eine Schlucht gefallen ist. Dann war es Tom Simpson, 1967, da war ich mit dabei auf dem Motorrad und habe zugesehen, wie der da die Schlangenlinie fuhr. Dann 1995, da saß ich am Mikrofon, auch keine schöne Aufgabe, als Fabio Casatelli starb. Aber 1910 war ich natürlich noch nicht auf der Welt. Da ist dieser Junge am Ruhetag in Nizza auf dem Boulevard des Anglais ins Meer gestiegen. Und ob er nun schwimmen konnte, weiß ich nicht. Er ist auf jeden Fall ertrunken.
Ich bin restlos begeistert, Herbert, dass du das einfach auf Knopfdruck. Ich hab das recherchiert und rausgefunden und fand es halt, weil wir heute Ruhetag haben, eigentlich eine ganz skurrile Geschichte. So traurig das um den Mann ist, dass der erste erste tote Rennfahrer bei der Tour de France tatsächlich bei einem Badeunfall am Ruhetag zu Tode kam und hoffe, also heute sind sie ja nicht mehr in Nizza, heute sind sie an den Bergen baden gehen, sollten die heute, glaube ich, nicht. Sollte auch nicht mehr passieren. Und das fand ich so interessant, aber dass du das direkt parat hast, Herbert, da kann ich nur Cappellino ziehen.
Genau.
Ja, und Chapeau, wunderbar.
Ja, ich wollte noch kurz ein bisschen weiter auf die anderen Deutschen zu sprechen kommen, aber diese kleinen Geschichten machen es ja so schön für uns und mit uns hier im Teufelslappen. Simon Geschke, ja, kurz hatte ich gestern das Gefühl, ach, der ist gut heute, der ist stark, ja, aber der musste dann ja auch richtig bezahlen. Auf der anderen Seite, der leistet, glaube ich, da bei CCC, die ja auch um die Existenz bangen. Und da geht es ja auch sicher darum, sich für ein mögliches neues Team zu empfehlen. Fantastische Arbeit, ja. Und das ist ja sicher jemand, na, wenn man mal auf Bora schaut, die ja gesagt haben, ja, wir wollen schon einen überwiegenden Teil an deutschen Fahrern haben, haben aber mit Kildermann, glaube ich, einen Niederländer gekauft, der in der kommenden Saison mit Buchmann ja im Gebirge eine große Hilfe sein soll. Ja, aber Geschke, wie beurteilt ihr den und wo seht ihr den? Ist ja immerhin auch einer, der schon eine Etappe hat.
Ja, Pralu.
Ich finde den super, Simon Geschke, auch ein total sympathischer Typ. Ich finde, der würde super zu Bora passen, aber Bora hat ja jetzt ganz viele Verpflichtungen bekannt gegeben. Und die erstaunlichste ist, glaube ich, die haben doch irgendwie so einen super Mountainbiker jetzt verpflichtet.
Ja.
Also die gehen da wieder mal ein bisschen andere Wege. Trotzdem glaube ich, Geschke würde da super passen. Und es wäre schön zur Erweiterung der sozusagen deutsch-österreichischen Nationalmannschaft, nenne ich es mal.
Haben ja heute auch noch einen neuen Mann verpflichtet, einen jungen Italiener, Giovanni Aleotti. Muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie gehört, aber der muss auch ein sehr, sehr guter Fahrer sein, der richtig durch eine gewisse Schule gegangen ist. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welcher Stadt, wo er richtig systematisch herangeführt wurde bisher und jetzt wird natürlich, bei Denke ist er sicherlich gut aufgehoben, um aufzusteigen in höhere Kategorien.
Ja, und dann haben wir ja logischerweise noch die Trainingstiere, also die drei Jungs, die vornehmlich hier in Köln trainieren. André Greipel haben wir schon gesagt, Nils Bolit. Und da gehört ja eigentlich Rick Zabel auch dazu, der jetzt nicht die Tour fährt, die bei der israelischen Mannschaft fahren. Die kriegen jetzt nächstes Jahr Volumen dazu. Nils Bolit hat ja auch immer wieder versucht, irgendwie sich zumindest in Szene zu setzen. Es sind aber keine so richtigen Etappen für ihn eigentlich mehr dabei. Ja, es ist entweder zu schwer oder endet dann doch in einem Sprint. Aber auf der anderen Seite, die haben sich ja als Mannschaft auch sehr gut präsentiert. Mit Vroom wird das natürlich schon anders werden im nächsten Jahr. Da bin ich sehr gespannt.
Ja, ja, Polit geht ja dann weg. Der hat, glaube ich, morgen gibt es, glaube ich, nochmal eine Ausreißer-Etappe, wo er vielleicht nochmal sich zeigen kann. Das wäre schön. Polit geht zu Bora. Das passt natürlich auch super. Und ja, Israel muss man schauen. Aber weil wir gerade über Bora sprachen, ich glaube, die verfolgen einfach super ihren Weg weiter. Ich glaube, gegen Ineos muss sich tatsächlich nochmal schütteln und ein bisschen vielleicht neu aufstellen und einfach nochmal gucken. Ich meine, Froome geht. Wie das mit Geraint Thomas weitergeht, muss man auch sehen. Insofern, ja, also ich glaube Bora, die sind einfach mit viel Pech in die Tour gegangen und deshalb muss man sagen, auch wenn die Erfolge jetzt ausgeblieben sind, die sie sich gewünscht haben, bislang sind die trotzdem nach wie vor auf einem super Weg.
Ja, wobei die Diskussion um Sagan ja schon irgendwie so ein bisschen angefangen hat. Ja, Ralf Denk hat ja immer gesagt, ja, ist schon auch ein bisschen ein Zahn der Zeit, der da nagt. Das klingt für mich so ein bisschen, dass sie, sagen wir mal, eine Trennung vorbereiten. Ja, vielleicht läutet da auch schon was im Hintergrund, das weiß ich nicht. Aber Wenn er es jetzt nochmal schafft, was ja möglich ist und auch eine der spannenden Fragen bleibt für die nächsten Tage, doch nochmal einen Grün zu holen, ist ja zumindest ein großer Teil der Taktik aufgegangen. Auf der anderen Seite blockiert er natürlich auch Erhebliches an Budget einfach in dem Team, ja, weil es ein extrem populärer Fahrer, aber eben auch ein sehr gut dotierter und teurer Fahrer in so einem Team ist. Ist halt die Frage, was meinst du, länger halten oder zu sagen, okay, irgendwann ist mal gut, vielleicht nächstes Jahr noch, der hat ja noch Vertrag, ne, darf man nicht vergessen.
Also ich bin ja bekennender Sagan-Fan und das tut jetzt dazu nichts zur Sache, aber das ist halt eigentlich der Popstar des Radsports und ich glaube, außer seinen Erfolgen ist der einfach für so ein Team in der Außendarstellung halt super wertvoll und wichtig. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre es für die Entwicklung des Teams, wäre es eigentlich ideal, wenn er jetzt doch noch das Grüne gewinnt. Dann ist das abgehakt, achtes grüne Trikot, Rekord für die Ewigkeit, sage ich mal. Und dann vielen Dank. Danke, Peter Sagan. Wir gehen jetzt neue Wege. Wir haben Ackermann, wir haben andere junge Leute. Und ihn dann sozusagen so einfach diese Tür zu öffnen und dann einen Abschied vielleicht möglich zu machen. Und ich meine, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber man hört ja irgendwas von Jahressalär mit auch den ganzen Leuten, die er um sich braucht, von irgendwie bis zu 4 Millionen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Da hast du natürlich eine Menge Budget.
Na, Herbert überlegt noch, was richtig sein könnte.
Naja, nee, das ist eine realistische Zahl mit dem, was er, wie du sagst, mitgebracht hat und so. Das ist schon richtig, ja. Mir fällt jetzt in dem Zusammenhang noch ein, es gab vor bestimmt 3 oder 4 Jahren auch mal eine Tour de France, wo er auch auf dem Wege war, grün zu holen. Und da ist er bei 2 oder 3 Bergetappen relativ früh rausgefahren. Das hat gar kein anderer so richtig ernst genommen mit anderen Ausreißern. Und die sind dann auch alle zurückgefahren. Er hat aber trotzdem an diesen Zwischenpunkten hat er die Punkte für das grüne Trikot geholt. Also er müsste gucken, dass er jetzt möglichst schnell dann auf den nächsten 3 Etappen sich an den Zwischenspruchpunkt ranrobbt, um die Punkte wenigstens zu kriegen. Denn am Ziel holt der keine und auch Bennett auf keinen Fall.
Und Champs-Élysées wird er dann 2. hinter Greipel. Und aber dazu mal ganz kurz jetzt mal ernst die Frage. Es gibt doch Überlegungen wegen der Corona-Situation, dass sie vielleicht gar nicht wirklich Champs-Élysées fahren können, oder wisst ihr da Näheres?
Ja, also Herbert hat heute schon diverse Presseanfragen bekommen, ob das möglich sei oder ob er das für möglich hält.
Ja, ja, ich habe heute zufällig mit Joachim Logisch gesprochen, der ja früher bei der Bild-Zeitung war, ja jetzt irgendwie Chefredakteur ist bei Radsport News.com, nicht? Dem Internetportal. Und dem hatte ich die Geschichte mit 1975 Godefroth versprochen zu schreiben. Und der sagte dann, ja, hättest du denn ein Problem, wenn das ausfiele? Denn stell dir vor, die Tour endet am Samstag nach dem Zeitfahren. Weiter hat er sich nicht ausgelassen. Ob der jetzt, der ja nur im Tross ist, da mehr weiß oder schon zwischen den Zeilen liest, keine Ahnung.
Ja, meine, wir haben ja die ganze Zeit logischerweise diskutiert, weil wir sind ja nun mal in dieser Pandemie drin und die Franzosen echt in einer schwierigen Situation drin. Heute erwartet Macron ja von den Regionen, dass sie Maßnahmen vorschlagen, die entsprechend da die Pandemie helfen einzudämmen. Auf der anderen Seite, es ist ja natürlich auch ja im Prinzip ein Massenspektakel immer gewesen, der letzte Sprint auf den Champs-Élysées. Die können ja jetzt nicht ernsthaft da mit ein paar hunderttausend Leuten am Straßenrand stehen und sich einen Sprint angucken, wenn die so ein Infektionsgeschehen haben, wie es derzeit der Fall ist. Und Paris gehört ja, also die Ile-de-France, zu den absoluten superroten Hotspots. Es ist natürlich vorstellbar, dass sie sagen, okay, wir machen unser Zeitfahren und dann machen wir noch eine RTF irgendwo hin, aber lass uns vielleicht irgendwo anders enden. Auf der anderen Seite ist es natürlich etliche Stunden Fernsehberichterstattung weltweit, die dir verloren gehen, aber vielleicht haben sie die Signale schon klar gemacht mit den Sponsoren oder eben auch einfach einen Hinweis gekriegt von der Regierung, dass sie sagen, pass mal auf, Freunde, wir lassen euch fahren. Wir stellen euch nicht jetzt schon heute oder morgen, also vor den letzten Etappen, das Stoppschild hin. Aber dafür cancelt ihr bitte die letzte Etappe, die nach Paris reinführt.
Das kann gut das sein. Ist, ja, und das ist der Unterschied ist ja, ich meine, Berggipfel, da kannst du die Zugänge absperren. Aber ich meine, wenn du schon mal in Paris da warst, auf diesen paar Kilometern, wie willst du denn da die Leute fernhalten? Das kannst du ja überhaupt nicht absperren. Insofern sehr spannend, ob wir den Sonntag noch sehen. Aber wenn wir den nicht sehen, ist ja das Wunderbare dieses Jahr an der Tour de France, dass du in diesem Jahr nach der Tour de France im Normalfall, wenn alles gut geht, noch zwei Grand Tours gucken kannst, noch eine Weltmeisterschaft gucken kannst, noch die Frühjahrsklassiker im Herbst gucken kannst. Also das ist ja wunderbar. Du hast eigentlich jetzt, der Fernseher ist praktisch der geht gar nicht mehr auf Standby.
Ja, außerdem haben wir ja die Etappe, die du vorbesichtigt hast, noch vor uns. Ja, das ist ja das Zeitfahren da. Ja, wie sieht's da aus? Wie war deine Zeit? Was erwartet uns da?
Also meine Zeit lässt sich, glaube ich, vernachlässigen. Aber also was ich spannend fand, das sind ja 36 Kilometer und am Schluss hast du halt diese 6 Kilometer Planche de Belfie, die in etwa 9% Steigung im Schnitt haben. Die sind ja letztes Jahr auch da hochgefahren. Da haben sie es ja so ein bisschen spektakulärer machen wollen und haben am Schluss noch einen Kilometer oder 1,5 Kilometer bis wirklich auf den höchsten Punkt, sozusagen auf den Gipfel drangehängt, wo man dann durch Schotter fahren musste, am Schluss auf 24%. Das habe ich heute dieses Jahr auch zum Spaß gemacht, aber es endet ja dieses Jahr wieder da, wo es in der Vergangenheit geendet hat, also oben an der Skistation, was trotzdem am Schluss eine Rampe von über 20% hat, die übrigens vor ein paar Wochen, als ich da war, großflächig mit Pinot-Schriftzügen bemalt war, weil der ja aus Mélissé kommt, was ungefähr 20 Kilometer entfernt ist, wo sein Vater, glaube ich, auch Bürgermeister ist, wo sie eigentlich sich darauf vorbereitet hatten, dass der Sohn dieses Dörfchens, sage ich mal, dort seinen großen Triumph feiert. Aber vor diesen 6 Kilometern ist es eher flach. Es gibt einen so einen kleinen Hügel, sage ich mal. Für mich war es ein Berg, für die Profis ist es natürlich nur ein Hügel. Und da bin ich zum Beispiel auch gespannt, fahren die vielleicht mit der Zeitmaschine los, mit der Zeitfahrmaschine und wechseln dann das Rad für diese letzten 6 Kilometer. Und dann halt vom Profil, diese ersten 30 Kilometer sind schon... das ist schon Zeitfahren. Also das ist jetzt, wir haben am Schluss den Berg, aber ich glaube, dass ein richtig guter Zeitfahrer auf der Zeitfahrmaschine da auch noch ein paar Sekunden gut machen kann. Und da kommen natürlich jetzt wieder für meine Begriffe einfach Roglic und Pogacar einfach in Frage, weil das für meine Begriffe von den Leuten, die da vorne sind, einfach immer noch auch die besten Zeitfahrer sind.
Ja, du hast die Geschichte von Marcel Wüst, Herbert, ja schon erzählt, der genau das gemacht hat. Seitdem weiß natürlich jeder, dass das eine Option sein kann. Ja, haben wir jetzt ja auch schon bei anderen mal gesehen, dass die gewechselt haben oder zumindest darüber nachgedacht haben zu wechseln. Das ist natürlich eine Option für das Profil der Zeitfahrer-Etappe. Das ist gar keine Frage.
Klar, 27 Kilometer so rund geht's von Lühe praktisch durch die Ebene. Kleiner Anstieg, Flachstück. Und dann kommt eben das, was Sebastian beschrieben hat.
Ja, bis dahin Wattebausch werfen oder Ausweisgruppen. Ich habe den Rennen gesehen. Du auch, oder, Seba?
Du meinst jetzt, bis es zu diesem Zeitfahren kommt, was wir da noch erleben.
Ja, ja.
Also ja. Dechent hat mich natürlich auch sehr gefreut, das war aber am Schluss der Etappe. Ja. Normal sieht man den immer in den Ausreißergruppen, aber wir haben, also morgen haben wir, glaube ich, für die Ausreißer was. Und Mittwoch ist dann, glaube ich, Showdown ums Gesamtklassement. Ja. Donnerstag auch nochmal.
Ja, geht's aber auch zur
Sache. Geht's richtig zur Sache. Da haben wir auch ein, es endet zwar nicht am Berg, aber wir haben auch zweimal erste und einmal Ohr-Kategorie. Und dann ist, glaube ich, Freitag sozusagen die Messer nochmal wetzen, die Sprinter nochmal und vielleicht die Ausreißer nochmal was gewinnen lassen und dann Samstag großer Showdown an der Planke der schönen Töchter. Oder was heißt das übersetzt? Mein Französisch ist nicht so gut.
La Planche. Die Planche ist doch, glaube ich, diese Bahn.
Ja, es, Rechten, ne? Ja, ist eigentlich die, es ist eine Bahn. Ne?
Ja.
Ja. Ja, das finden wir noch mal raus, wie, wo der Name her stammt. Das finden wir noch raus bis zu unserer nächsten Ausgabe. Aber das sind noch spannende Tage, die uns da bevorstehen. Herbert, noch irgendeine Geschichte, die wir wissen müssen, bevor wir uns den letzten herrlichen Etappen hingeben?
Ja, du willst was wissen von mir.
Nee, ich dachte, du hättest noch was auf deinem Zettel stehen, wo du sagst, beim letzten Mal hast du gesagt, Mensch, wir haben eine Geschichte vergessen, aber...
Ja, eins hat mich wirklich gewundert, auch das habe ich noch nie gesehen in 40 Jahren. Sunweb, vorgestern, zwei Mann sind vorne, Kees Bol ist dabei, plötzlich kommt Petersen aus dem Feld, fährt zu dem hin, der lässt sich zurückfahren, die machen ein kleines Mannschaftszeitfahren, aber vielleicht in 15 Kilometer Geschwindigkeit. Und warten, bis das Feld kommt. Habe ich noch nie so gesehen. Wenn man einmal vorne ist, ich habe gedacht, okay, das ist also eine Unterstützung für Kees Bol. Aber dann muss der berühmte große Mann, der Ivan Spekelbrink, das ist ja der, ist das nicht der große Boss von Sunweb?
Ja.
Ja. Dann haben die entschieden, ich weiß jetzt nicht, wer am Steuer des Autos war, haben die gesagt, so eine kleine Spitzengruppe. A, kommen die nicht durch. Selbst wenn sie durchkommen, wer weiß, ob die nicht so kaputt sind. Machen wir nicht. Vergeuden wir keine Kräfte. Zurückkommen. Wir wollen in Lyon gewinnen. Und so kam es dann auch. Ja. Fand ich toll.
Ja, aber extrem klug, ja. Auch die Hirschi-Attacken waren ja sehr, sehr klug vorbereitet und dann auch im Prinzip ja, bis auf die eine fantastisch durchgezogen. Also die machen eine Menge richtig, die machen auch richtig Spaß, weil die machen eine Etappe zu einem richtigen Radrennen und das ist schon echt entertaining, ja, muss man wirklich sagen.
Ja, also mit denen hatte man nicht gerechnet, die hatte man eigentlich kritisiert, weil sie Matthews nicht mitgenommen haben. Und jetzt im Nachhinein sind die eigentlich für mich die große Überraschungsmannschaft der Tour, wenn man so will. Mit zwei Siegen hatte man ihnen, glaube ich, nicht zugetraut.
Ja, dann freuen wir uns auf die letzten Tage. Ich sage nochmal Danke an Pogacar, den Älteren, Herbert Watterholz. Ja, danke, Seba, für deine kenntnisreiche Begleitung, logischerweise. Und nochmal der Hinweis auf Rosebikes, unseren Sponsor. Bei Insta und YouTube und auch Facebook gibt es die entsprechenden Verlinkungen zu den Cycle Stories, Episode 5 und 6 sind da aktuell besonders hervorzuheben und auch den Teufelslappen-Podcast findet ihr bei Instagram, sind immer sehr froh und begeistert, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst und an dieser Stelle sagen wir Tschüss und ab in den Berg.
Ciao.